Alle sind schon gespannt, was hier drin ist in den Gläsern. Wir beten noch zuerst. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass du wirklich gegenwärtig bist, so wie wir es gerade gesungen haben, dass du anwesend bist. Das hast du versprochen in deinem Wort und wir wissen, dass das stimmt. Danke, dass wir dich erleben dürfen und dass wir mehr von dir erfahren dürfen, mehr verstehen, wer du wirklich bist. Nimm du uns mit rein in deine Gedanken, dass wir dein Wort und dich besser kennenlernen. Und nicht nur, dass es bei einem kognitiven Kennenlernen bleibt, sondern dass es zu einer Beziehung wird, die wir lebendig und echt mit dir leben. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Wir setzen unsere Predigtreihe fort zum Römerbrief. Wir sind jetzt in der 5. Predigt in Kapitel 4. Paulus erklärt den Christen in Rom die Grundlagen des christlichen Glaubens. Es ist gerade mal etwa 25 Jahre her, dass Jesus auf Golgatha gestorben ist und auferstanden ist. 25 Jahre, das passt ja ganz gut. Uns gibt's gerade 25 Jahre als Gemeinde. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um auch nochmal über die Basics des Glaubens nachzudenken. Den Kern der Botschaft des Glaubens. In den ersten drei Kapiteln, da macht Paulus klar, dass wir alle ein echtes Problem haben. Dass wir Menschen allesamt ungerecht sind. Und das ist sehr ernüchternd. Da heißt es, alle Menschen sind darin gleich. Alle haben gesündigt und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist ernüchternd. Da regt sich Protest. Ehrlich nicht? Wenn wir unser Leben so sehen, dann denken wir doch, boah, so eine trübe Angelegenheit bin ich doch gar nicht. Das sieht doch schön klar und frisch aus. Wieso behauptest du, Paulus, oder womöglich Gott, Paulus sagt es ja im Auftrag Gottes, dass das nicht so ist, dass mein Leben doch nicht so klar und rein ist, wie ich denke? Ich denke, ich kann kein Wässerchen trüben, aber Paulus sagt, Moment mal, du bist eine ziemlich trübe Angelegenheit. Ich sag's mal mit eigenen Worten, selbst wenn du im Urwald geboren bist in Borneo und du hast keine Ahnung von der Bibel, du kennst also Gottes Maßstab nicht schriftlich. So hast du doch in deinem Herzen durch dein Gewissen ein Verständnis von Gut und Böse. Du erwartest von anderen Leuten Dinge, die du selber nicht einhältst. Und das ist ungerecht. Das ist Ungerechtigkeit. Die nimmst du immer wieder in dein Leben auf. Du sagst zum Beispiel, die Hühner vom Nachbarn sind seine Hühner, die gehen dich nichts an, das sagst du zu anderen. Aber du bedienst dich bei den Eiern der Hühner, wenn es keiner sieht. Oder was auch immer, du sagst über andere schlecht reden, ein No-Go. Wer redet schlecht über mich, das lasse ich nicht zu, aber selber wird getratscht. Weißt du schon das Neueste? Drei Häuser weiter. Und so kommt immer wieder Ungerechtigkeit in unser Leben. Wir praktizieren es. Wir sind wohl doch nicht so klar und rein, wie wir uns das manchmal einbilden. Aber auch Gott gegenüber sind wir ungerecht. Paulus beschreibt das im ersten Kapitel. Er sagt, in der Natur kann man erkennen, dass es Gott gibt und trotzdem geht es den Menschen vorbei. Sie denken nicht an Gott. Sie interessieren sich nicht für Gott. Sie ziehen ihr Leben durch und sagen, na und, das habe ich mir alles selber geschaffen. Meine Familie, mein Haus, mein Auto, ich war das. Das hat erstmal gar nichts mit Gott zu tun. Und Gott sagt, hey, verstehst du das eigentlich nicht? Das hast du von mir gekriegt. Undankbarkeit gegen den Schöpfer, gegen Gott, der da ist. Und dann sagt Paulus zu den Juden und auch zu den Christen, zu den Frommen, die Gottes Wort haben, die es aufschlagen können, die es lesen können. Hey, ihr habt es schwarz auf weiß, da steht drin, wie das Leben funktioniert. Nach Gottes Maßstab. Und trotzdem macht ihr genau die Sachen, die nicht okay sind. Gottes Wort ist nicht eine Anleitung zum Besserwerden. Die Gesetze, die Gebote sind nicht, streng dich mehr an. So sind ein Spiegel, der uns klar macht, ach du Schande, so steht's um mich. Und ich dachte immer, ich bin so, ich bin rein, ich bin schön. Und Paulus stellt das nebeneinander und sagt, guck mal hier, da ist Jesus, da ist Gott. So müsstest du sein. um zu Gott zu passen. Aber so bist du. Der Ist-Zustand ist nicht der, der zu Gott passt. So geht das nicht. Das ist dein Leben, sagt Gott. Die Reaktion von uns Menschen ist, ach, dann mache ich einfach mehr Gutes. Und wir nehmen eine Gießkanne und schütten hier weißes Wasser oder klares Wasser dazu. Das Einzige, was passiert, ist, dass hier mehr Wasser ansteigt, aber es ist genauso eine trübe Angelegenheit. So funktioniert das nicht. Und Paulus packt noch mal eins drauf. Er sagt zu den Juden, ihr verlasst euch auf eure Beschneidung, das heißt auf diesen Bund, den Gott mit euch geschlossen hat, oder ihr Christen verlasst euch auf die Taufe, dass das reicht. Aber guckt euch an. Mit Taufe, mit Beschneidung, aua, passt immer noch nicht zu Gott. Nur weil ihr zur Familie Gottes im weiteren Sinne gehört, zu der Gemeinschaft der Gläubigen, heißt das nicht, dass ihr selber passend seid und rein, dass ihr zu Gott passt. Die Gebote Gottes sind ein Spiegel, der uns zeigt, was bei uns nicht passt. Eindeutig, du hast ein Problem, denn du passt nicht zu Jesus. Guck dein Leben an und du musst zugeben, ich bin keine klare, reine Angelegenheit. Ein Mangel an Gerechtigkeit, wie es da steht, den haben wir alle. Wir passen nicht zu der Klarheit, zu der Schönheit und zu der Reinheit Gottes. Unsere Reaktion, mehr anstrengen, mehr Wasser reinfüllen aus der Gießkanne, bringt nichts. Macht nur mehr Wasser, aber trüb ist die Angelegenheit immer noch. Eindeutig klar, sagt Paulus, du brauchst Hilfe. So geht's nicht weiter. Du kriegst das nicht selber hin, dass du klar wirst, dass du rein wirst. Du brauchst Hilfe von außerhalb dieses Kreislaufes von Gutes tun. Und die Hilfe gibt es. Paulus sagt in Römer 3, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten so bezeugt worden. Also die Bibel spricht schon davon. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Wow, das ist die Antwort. Du brauchst Jesus. So einfach ist es. Ein Satz. Du brauchst Jesus. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er ist der Gamechanger. Er macht dein Leben sauber. Wenn du Jesus in dein Leben nimmst, dann wirst du verwandelt. Dann wirst du sauber. Dann wirst du nicht ein bisschen verändert. Das ist nicht das Gießkannenprinzip, das einfach nur ein bisschen mehr ist. Sondern es ist plötzlich sauber. Es ist rein. Verwandlung, die stattfindet durch Jesus Christus. Hammer, oder? Ein Wunder. Und davon redet das ganze Alte Testament schon. Deswegen sagt Paulus im Gesetz, so wird oft das Alte Testament zusammengefasst, steht es schon. In Jesaja 1, Vers 18 heißt es, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist, ich oder du? Und dann ist klar, oh, das wird eine Angelegenheit. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Aber dann sagt Gott, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, so sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Das sagt Gott im Alten Testament schon. Er sagt das im Buch Jesaja. Das Buch Jesaja ist vollgepackt von Prophetie auf Jesus Christus hin. Von den 66 Kapiteln sind 25 Kapitel auf Jesus Christus hin. Nee, 26 sogar, auf Jesus Christus hin, auf sein Kommen und wie er die Reinheit schaffen wird für uns. Und wie Gott das macht, das fasst Paulus kurz zusammen, indem er sagt, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alles gewirkt. Für alle gewirkt, die daran glauben. Die Gerechtigkeit von Gott bekommen wir geschenkt. Wir bekommen sie geschenkt. Man bekommt die Gerechtigkeit von Gott entweder geschenkt oder man hat sie nicht. aber erarbeiten kann man sich nicht. Aber sie ist kostbar. Sie hat Gott etwas gekostet, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Er hat sich aufgeopfert am Kreuz, um all diesen Dreck wegzunehmen. Das beschreibt die Bibel an vielen Stellen. Er war sündlos und nur deswegen konnte er das tun. Wenn er selber Dreck am Stecken gehabt hätte, hätte er den Dreck genauso umgefüllt. Hätte also nichts gebracht. Wie das genau funktioniert, das hebt jetzt Paulus etwas auf. Das kommt ab Kapitel 5. Jetzt ist er wieder mit dem Fokus immer noch bei den Leuten in Rom und sagt, ihr fragt euch jetzt, wie ihr dessen teilhaftig werdet. Wie ihr an diese Gerechtigkeit rankommt. Wie das funktioniert mit diesem Umfüllen. Und das erkläre ich euch jetzt, sagt er. Hier geht es nämlich um das Thema Glauben. Wie funktioniert Glaube? Denn der Glaube ist das, wodurch diese Tat uns zugutekommt. Noch ist Paulus in dieser Diskussion mit den Leuten, geht es um das Einhalten der Gesetze? Und er sagt, nein. Und jetzt redet er vom Gesetz der Gnade, von dem, was wir geschenkt bekommen. Er fasst zusammen, bleibt uns jetzt nichts mehr, wofür wir uns rühmen können? Nichts mehr, was wir vor Gott hinlegen können und sagen, guck mal hier, deswegen musst du mich, bin ich weiß. Woher wissen wir das? Etwa durch das Gesetz der Werke, das unsere Leistung fordert? Nein, sagt er. Nur durch das Gesetz des Glaubens, der uns geschenkt wird. Also steht fest, wir werden aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Das Gesetz des Glaubens sagt uns, du kriegst Gerechtigkeit geschenkt. Wir können uns die Gerechtigkeit nicht erarbeiten, dann wäre es ja Lohn, wie beim Arbeiten, dann kriegst du deinen Gehaltscheck. Jesus schenkt sie uns und was wir tun können, ist sie im Glauben annehmen. Aber wie nimmt man das im Glauben an? Wie funktioniert das jetzt, dieses Umfüllen, dass das meine Gerechtigkeit wird? Muss ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise glauben, damit es auch wirklich wirkt? Und jetzt nimmt Paulus seine Leser ins Alte Testament hinein, ins Gesetz sozusagen, in die Bibel, in die gleiche Grundlage, die alle seine Zuhörer auch hatten. Das Alte Testament hatten sie auch. Er will deutlich machen, das ist keine neue Idee, sondern das, was ich euch jetzt erkläre über die Gnade, das hat schon im Alten Testament gewirkt. Das war schon da vorgesehen auf Jesus Christus hin, aber auch damals war es schon so, dass Glaube der Schlüssel ist, um mit Gott ins Reine zu kommen und nicht Gerechtigkeit, die man sich selber erarbeitet. Paulus kommt auf eine Geschichte aus der Tora, also aus den 5 Büchern Mose, die zusammengefasst das Gesetz genannt werden und nimmt sich aus 1. Mose eine Person heraus und das ist nicht irgendjemand. Das ist die Schlüsselfigur für alle Juden. Abraham, euer Glaubensvater. Und jetzt guckt euch den an, sagt er. An ihm wird deutlich, dass schon damals Glaube der Schlüssel war. Das erste Mal, wo in der gesamten Bibel diese Kombination aus Glauben und Gerechtigkeit vorkommt, das ist in Kapitel 15 bei Abraham. Aber er beginnt hier mit einer Frage in Kapitel 4, Vers 1. Was sagen wir denn von Abraham und seinem leiblichen Vater, was er erlangt hat, was er bekommen hat? Interessant. Die Formulierung erlangen, da hat es gleich geklingelt bei den Juden. Die kannten ihre Bibel, ihr Altes Testament ziemlich gut. Das ist eine Anspielung auf 1. Mose 18. Da erscheint Gott dem Abraham, er kommt auf Besuch in 3 Gästen, 3 Personen. Interessant, hier klingt ein bisschen Dreieinigkeit schon mal an. Und der Abraham sieht die 3 Gäste und er möchte sie zu sich einladen ins Zelt. Und was ist seine Argumentation, damit sie auch zu ihm kommen? Er sagt, hey, ich bin der gerechteste Mann auf Erden. Ich halte alle Gebote, deswegen gebt mir die Ehre und kommt zu mir. Nee, ihr habt es geahnt, das sagt er nicht. Sondern er sagt, habe ich Gnade erlangt vor deinen Augen. Da kommt genau diese Formulierung. Habe ich Gnade gefunden oder Gnade erlangt vor deinen Augen. Er weiß, dass Gott zu ihm kommt in sein Zelt, ist nicht, weil er das größte Zelt hatte, das beste Zelt hatte und weil er der Beste war, sondern nur aus Gnade, weil Gott sagt, ich will zu dir kommen. Die Beziehung zwischen Gott und Abraham, die begann schon in Kapitel 12, also ein paar Jahre vorher. Da verspricht Gott dem Abraham aus heiterem Himmel: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Kapitel 12, 1. Mose. Da ist keine Begründung drin. Warum Abraham? Warum ausgerechnet er? Gott übernimmt einfach die Initiative und er sagt: Ich will dich segnen. Einfach dich, weil du gerade da hockst. Ich habe leider nichts dabei, sonst würde ich dir jetzt einen Lutscher geben oder irgendwas. Aber so ähnlich ist es hier. Der Josua sagt einmal rückblickend, einige Jahre später, in Kapitel 24, übrigens, unser Stammvater Abraham, der war damals ein Götzendiener wie alle Menschen zu seiner Zeit. Der hatte keine Vorleistung, warum Gott auf ihn anspringen musste. Oh, der Abraham. Sondern Gott sagt einfach: Den nehme ich. Den nehme ich, ohne Begründung. Gott entscheidet sich für Abraham, er wählt ihn aus. Die Begründung der Erwählung von Abraham liegt bei Gott. Und das wird auch nochmal deutlich in Kapitel 15. Da sagt er nämlich: Fürchte dich nicht, Abraham. Nochmal eine Begegnung. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott verspricht ihm nicht nur irgendetwas, er verspricht ihm sich selber. Ich bin dein Schild. Ich bin dein Lohn, ich bin der für dich da ist. Ich bin der Garant, dass dieses Versprechen, das ich dir gegeben habe, eintrifft. Ich schenke mich dir um meines Namens willen, kommt oft im Alten Testament vor. Glaube beginnt also mit einem Zuspruch Gottes, da ist eine Verheißung: Ich will dich segnen, mit dem Gott auf Abraham zukommt. Aber darüber hinaus verspricht Gott sich selber als Garant, dass dieses Versprechen auch erfüllt wird, dass es eintritt. Glaube ist also mehr als nur an den Inhalt eines Versprechens, einer Verheißung zu glauben. Es bedeutet immer, an den zu glauben, der dieses Versprechen gegeben hat, nämlich Gott selber. Abraham tut sich schwer mit dieser Aussage. Er hört das in diesem Kapitel. Und dann sagt er: Aber es ist jetzt etwa 10 Jahre her, wo du mir das versprochen hast, dass Sarah und ich ein Nachkommen kriegen und dass wir ein großes Volk werden. Ich war damals schon 75 und meine Frau 65. Jetzt bin ich Mitte 80 und sie Mitte 70. Es funktioniert nicht. Woran soll ich das erkennen, dass das nochmal was wird? Langsam rennt mir die Zeit aus. 10 Jahre sind in diesem Altersspektrum viel. Ich tue mich schwer, das zu glauben. Und dann sagt Gott in Kapitel 15, Vers 5, geh mal raus aus deinem Zelt, guck mal hoch zum Himmel. Und dann guckt er hoch und dort war nicht so viel Elektrosmog wie bei uns. Und er sieht Tausende von Sternen. Also wenn man in einer sternklaren Nacht nicht in einer Stadtnähe ist, sieht man Tausende von Sternen. Und die sieht er. Und dann sagt Gott: Weißt du was? So zahlreich sollen deine Nachkommen werden. Und der Abraham mag Tausende von Sternen gesehen haben, aber über die Jahre und Jahrtausende ist das Volk der Juden schon mehr gewesen als nur ein paar tausend Leute. Plus die Christen, die auch sozusagen als Nachfahren von Abraham in diese Linie mit reingenommen werden. Das sind Tausende, Abertausende, Millionen. Aber die Frage ist nicht, was hat Abraham gesehen, als er die Verheißung bekam, sondern was hat Gott gesehen, als er die Verheißung gab. Nicht, was hatte Abraham gesehen, sondern was hat Gott gesehen. Und inzwischen weiß man, dass in dem Universum allein der Milchstraße zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne sind, in unserer Galaxie. Und es gibt noch einmal 200 Milliarden Galaxien. Ich raff das nicht. Habe das nochmal nachgelesen. Ich dachte, oh, das kann ich nicht denken. Die Zahl ist, und das ist konservativ, 2 mal 10 hoch 22, mindestens 20 Sextillionen Sterne. Ich sage einfach mal unzählbar viele. Was Gott verspricht, knüpft nicht an die menschlichen Voraussetzungen an, an das, was wir sehen, was wir denken können. Seine Versprechen sind immer weit mehr als unsere Leistung, unsere Erfahrung, unsere Gefühle und unsere Umstände. Glaube ist das Vertrauen, dass Gott kann, nicht dass ich es verstehe und kann. Über mein Verstehen, über mein Erfahren hinaus. Gerade dann, wenn ich mir sehr wohl bewusst bin, dass ich das nicht erfüllen kann und irgendwie deichseln kann, wenn ich nichts tun kann, Da ist dieser Glaube an Gott gefragt, an den großen Gott. Und das Fazit von Abraham ist, da heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte dem Herrn. Glaube ist mehr als nur den Inhalt zu glauben, sondern er glaubte dem Herrn und an den Herrn. Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, an ihm sich festzuhalten. Paulus erklärt das ein wenig weiter. Da sagt er, Abraham vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Man sagt sowas wie, der Leib von der Sarah war tot. Sie konnte kein Kind kriegen. Und das ist das, was hier angespielt wird. Aber Gott kann sogar aus dem Toten, aus dem, wo kein Leben mehr ist, Leben schaffen. Abraham glaubte Gott. Er glaubte, dass Gott kann. Beim Glauben ist nicht der Großartige, der glaubt, sondern der, an den man glaubt. Wenn der andere nichts ist, dann brauchst du viel Glauben, dass das trotzdem noch gut geht mit dem anderen. Aber wenn der andere alles ist und alles drauf hat, dann brauchst du nicht viel Glauben, weil er hat's drauf. Er greift ein. Es geht nicht um deinen großen Glauben, sondern es geht an deinen kleinen Glauben, an den großen Gott. Das macht den Unterschied. Glaube bedeutet, an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen, auf ihn zu bauen. Das hebräische Wort für Glauben, Heemin, bedeutet ein Fundament haben, zuverlässig und sicher sein, sicher stehen. Glauben ist auf Gott bauen, auf sein Versprechen, aber gerade auf ihn als Person. Sich auf Gottes Versprechen zu verlassen und vor allem sich auf ihn zu verlassen, das macht den Glauben aus. Ja zu Gott zu sagen, als Person, als den, dem man vertraut. Was Gott sagt, soll an uns geschehen. So ähnlich hat die Maria geredet. Ich verstehe das nicht, aber was du sagst, sagt sie zu dem Engel, was Gott sich überlegt hat, das soll einfach geschehen. Durch den Glauben kommt mir Gott und seine Tat zugute. Der Glaube ist das, wie plötzlich dieser Inhalt, diese Person zu mir kommt und mit mir connected. Achtung, das Missverständnis. Dann brauche ich also einen umso stärkeren Glauben, weil darin Kraft liegt, wie stark ich glaube, dass Gott mir zu eigen wird und das, was er versprochen hat. Nein, das steht hier nicht. Sondern einfach nur an Gott festhalten. Das ist die schlichte Antwort. Und vielleicht ist sie mal mit Überzeugung gesprochen. Ich glaube. Oder sie ist nur zart gehaucht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das reicht, solange es an Gott gerichtet ist. Ich halte mich an dich. Der Titel, den ich der Predigt gegeben hatte, war Gerecht durch Glauben. Ja und nein. Nein, weil die Gerechtigkeit nicht der Glaube ist, sondern Jesus Christus ist, wo wir noch mehr von hören werden. Aber dass es zu mir kommt und ich anteilig daran werde, das geschieht durch den Glauben, durch das Vertrauen. Die Aussage, also Paulus führt fort und er schließt die Ausführung über Abraham und den Glauben mit folgenden Worten. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn damals, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Wir stehen ja auch vor einer Glaubensherausforderung, dass wir das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, für uns annehmen und verstehen, das gilt mir. Da hat Gott mir ein Angebot gemacht durch Jesus. Und meine Schuld beseitigt. Und das muss man auch erstmal nachvollziehen. Das kann man nicht nachvollziehen. Man kann es ahnen, aber die Auferstehung sprengt unser Denken. Das ist eine Hausnummer, zu glauben, dass Gott unser Leben verwandelt, indem er sich in uns hineinergießt und das Schlechte rausnimmt, die Schuld wegnimmt. Und gleichzeitig haben wir wahrscheinlich auch die Angst, jetzt hat er das schon gemacht. Jetzt glaube ich das, was damals passiert ist. Aber was, wenn ich jetzt wieder Mist mache? Was ist, wenn ich heute Nachmittag ausraste oder irgendwas passiert, was dann? Werde ich dann wieder dreckig? Bleibe ich sauber? Ich bleibe sauber, weil Gott das ein für alle Mal getan hat, dass er unsere Schuld wegnimmt und zu gerechten Menschen macht. Das heißt nicht, dass wir nicht noch ungerechte Dinge tun, aber die sind damals schon mitvergeben worden. Alles, was ich vorher falsch gemacht habe, bevor ich angefangen habe zu glauben, und alles, was passiert, während ich glaube, das ist schon abgedeckt. Es ist vollbracht. Es ist schon mitvergeben worden. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er uns rein und klar und schön wie sein Sohn Jesus Christus, weil er guckt durch Jesus durch, der uns reinmacht. Heißt das jetzt, okay, alles egal, dann mache ich einfach, was ich will. Dann lebe ich so, wie ich will, denn wenn ich irgendwelchen Mist mache, ist er so wieder weg. Nein, sagt Paulus, und das sagt er x-mal in dem Römerbrief, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, wenn du Gott lieb hast, wenn du das erkannt hast und entdeckt hast, erlebt hast, wie er dich verwandelt hat, nicht nur verändert, dann willst du auch jemand sein, der ihm Freude macht, der für ihn lebt, der seine Gebote, seine Ansagen in seinem Wort auch einhält, aus Liebe zu ihm. Nicht, weil du denkst, dass du deswegen ein gerechter Mensch wirst, weil du es tust, sondern weil du ein gerechter Mensch geworden bist, möchtest du das tun und willst du auch diese Gerechtigkeit ausstrahlen? Und so ist es ständig in der Bibel. Gott sagt, ich schenke euch den Frieden, lebt in diesem Frieden, jagt ihm nach. Ich schenke euch Vergebung, vergebt anderen Leuten, praktiziert es. Immer dieses Ganze. Wir werden reingesetzt in dieses Umfeld, in diese Situation der Gerechtigkeit, des Friedens, der Vergebung. Und dann sollen wir darin leben. Das Fazit für heute. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Sein Sohn Jesus schafft diese Gerechtigkeit durch seinen Tod und seine Auferstehung. An uns liegt es, ob wir das annehmen wollen, was schon vollbracht ist. Wenn wir das für uns annehmen, bedeutet das, wir vertrauen dem, dass das auch wirklich so ist. Auch wenn ich es nicht immer spüre, dass ich gerecht bin. Aber ich vertraue darauf, dass ich es bin. Weil er es gesagt hat, weil er es gemacht hat. Oder ich sage, nee, da mache ich mal einen Deckel drauf. Ich will das nicht so mit diesem Jesus. Ich werde schon irgendwie selber klarkommen. Dann bleiben wir aber nicht so, sondern so. Nicht mehr viel übrig, aber kommt doch einiges zusammen wahrscheinlich. Vielleicht denkt der eine oder andere, boah, ich kann das echt schwer nachvollziehen, wie das funktionieren soll. Jesus stirbt, ich werde rein und frei. Einfach nur, weil er am Kreuz gestorben ist, weil er auferstanden ist. Es ist auch irgendwie schwer nachvollziehbar. Aber Gott sagt es. So funktioniert das bei mir. Und es gilt, es stimmt wirklich. Ich finde es eine schöne Geschichte, wobei die fängt eigentlich traurig an. Da stirbt nämlich der Freund von Jesus, Lazarus, in der Stadt Bethanien. Und Jesus kommt doch glatt 4 Tage zu spät. Hat er das denn nicht geahnt? Es ist ihm sogar gesagt worden, der Lazarus ist gerade schwer krank. Und der Jesus lässt ihm noch ein bisschen Zeit. Und dann kommt er dahin und dann kommt ihm die Schwester von dem Lazarus, die Martha, entgegen. Martha und Maria, das waren 2 Schwestern, gibt es andere Geschichten über die beiden. Und dann unterhalten sich die beiden. Und dann sagt die Martha, wärst du da gewesen? Mein Bruder wird noch leben. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Glaubst du das? Und ich liebe die Antwort von der Martha. Sie sagt nicht, jetzt habe ich es geschnallt, Jesus, wie das funktioniert mit der Auferstehung. Und du wirst da wahrscheinlich am Kreuz sterben und so weiter. Sagt sie nicht, sondern ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der uns verheißen wurde zur Rettung. Nicht alles verstanden, aber verstanden, wer da spricht. Das ist der Retter in Person, Jesus Christus. auch der Petrus damals, auf dein Wort hin mache ich das Verrückteste und gehe noch mal rausfischen. Auf dein Wort hin. Du bist die richtige Person, darauf kommt es an. Ich glaube dir, sagt Martha. Glaubst du ihm heute? Glaubst du Jesus? Und glaubst du an Jesus? Wenn ja, dann verwandelt er dein Leben und vernichtet die Ungerechtigkeit und schenkt dir seine Gerechtigkeit. Das geschieht unsichtbar in deinem Herzen, dieses einfüllen lassen. Du sagst zu ihm, Jesus, ich brauche dich. Ich will, dass du in mein Leben kommst und die Ungerechtigkeit gegen Gerechtigkeit austauscht. Ich möchte dein Kind sein. Unspektakulär, in deinem Herzen gesprochen. Vielleicht willst du das einem Freund sagen oder einer Freundin, wenn du das gemacht hast. Wenn das deinem Leben entspricht, dass du mit Jesus lebst. Und dann beginnt eine Glaubensreise. Wird nicht alles glatt laufen. Da gibt es immer wieder Mist. Aber die gute Nachricht ist, es ist vollbracht. Es macht dich nicht mehr ungerecht. Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Amen.